SRF 1.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Empörung, die herrscht bei Novartis-Aktionären. Sie wollen Vasellas Millionenabgang vereiteln.
Ich habe jetzt eine Strafanzeige formuliert, die geht jetzt definitiv morgen zur Post,
sagt der Aktionärsschützer. Euphorie, die herrscht nach 2 Jahren Revolution in Libyen. Doch noch ist aus dem befreiten Land kein Staat geworden. Und Enttäuschung, die geht um im Kosovo. Das Land ist seit 5 Jahren unabhängig und doch gefangen, sagt die Bürgerrechterin.
We are facing a situation of state capture.
Gefangen in der Gier der Politiker. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und Angelique Welchli. Sie hat die Nachrichten.
Die 72 Millionen Franken, die der Pharmakonzern Novartis seinem scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Vasella zahlen will, hat offensichtlich juristische Folgen. Der Aktionärsschützer Hans-Jakob Heitz will bei der Basler Staatsanwaltschaft Strafklage einreichen, unter anderem wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Die Anzeige richte sich gegen Vasella selbst, aber auch gegen Novartis, sagte Heitz gegenüber Radio SRF. Bei der Präsidentschaftswahl in Zypern liegt der Kandidat der Konservativen, Nikos Anastasiades, überraschend klar in Führung. Das staatliche Fernsehen meldete aufgrund von Nachwahlbefragungen, Anastasiades habe über 50% der Stimmen erreicht. Sollte sich das bestätigen, wäre eine Stichwahl nicht mehr nötig. Der neue Staatspräsident soll Zypern durch die schwerste Finanzkrise der jüngeren Geschichte führen und vor dem Bankrott bewahren. Während in Zypern auf die offiziellen Ergebnisse der Präsidentenwahl gewartet wird, ist die Wahl im südamerikanischen Ecuador noch im Gang. Präsident Rafael Correa kann Umfragen zufolge mit einem klaren Sieg bereits in der ersten Runde rechnen. Der 49-jährige Linkspolitiker hat in den vergangenen 6 Jahren die Sozialausgaben erhöht. Davon profitierten vor allem einkommensschwache Familien. Mit ersten Ergebnissen wird kommende Nacht gerechnet. In der ostlibyschen Hafenstadt Benghazi hat ein offizieller Festakt stattgefunden zur Revolution gegen den ehemaligen Staatsführer Gaddafi. Heute vor 2 Jahren hatte in Benghazi der erste große Protest gegen den Diktator begonnen. Daraus entwickelte sich in der Folge ein Bürgerkrieg, an dessen Ende Gaddafi von Widerstandskämpfern getötet wurde. Übergangspräsident Mohamed El-Megarif appellierte an die nationale Einheit der Libyer. Mit einer Parade von Sicherheitskräften hat Kosovo seinen 5. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert. Die Staatspräsidentin teilte mit, die kosovarischen Sicherheitskräfte sollten schon bald in eine reguläre Armee umgewandelt werden. Am Rande der Feier gab Ägypten bekannt, es habe den jüngsten Staat Europas anerkannt. Damit unterhält Pristina nun diplomatische Beziehungen zu 99 Ländern. In Bulgarien gehen die Massenproteste gegen höhere Strompreise weiter. Kundgebungen gab es in über 20 Städten des Landes. In der Hauptstadt Sofia blockierten Tausende von Menschen mehrere wichtige Verkehrsachsen. Unter anderem forderten sie, dass 3 private ausländische Stromverteiler verstaatlicht werden. In Jerusalem hat der Prozess gegen den ehemaligen israelischen Außenminister Avigdor Lieberman begonnen. Der 54-jährige Vorsitzende der ultrarechten Partei Unser Haus Israel ist unter anderem des Betrugs angeklagt. Die Anklage wirft Lieberman vor, er habe einen israelischen Diplomaten zum Botschafter ernannt, nachdem ihn dieser vor Korruptionsermittlungen gewarnt habe. Lieberman selbst weist die Vorwürfe zurück. Der ehemalige Mitstreiter der Beatles, Tony Sheridan, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Wie seine Familie im Internet mitteilte, starb er nach längerer Krankheit in Hamburg. Sheridan galt als Entdecker der Beatles. Er holte die damals noch unbekannten Musiker 1961 ins Aufnahmestudio. An den ersten kommerziellen Aufnahmen der Beatles war Sheridan als Songwriter und Gitarrist beteiligt. Im letzten Weltcuprennen vor der Weltmeisterschaft der Langläufer hat Dario Colonia erneut einen Podestplatz geholt. Michelle Schönbechler.
Nach dem zweiten Platz im Sprint gestern lief Dario Colonia in Davos. Heute über 15 Kilometer im freien Stil wieder auf den zweiten Platz hinter Johan Olsson aus Schweden. Dario Colonia bestreitet sein erstes Rennen an der Weltmeisterschaft in Val di Fiemme am kommenden Samstag. Er verzichtet trotz des gestrigen Podestplatzes auf einen Start im Sprint. In Schladming wurde heute die Ski-Weltmeisterschaft mit dem Slalom der Männer beendet und die Österreicher gewannen zum Abschluss zwei Medaillen. Marcel Hirscher gewann Gold vor Felix Neureuther aus Deutschland und seinem Teamkollegen Mario Matt. Bester Schweizer war Markus Vogel auf Rang 17, Marc Gini wurde 18. In der Fußball-Superliga hat Basel auch sein zweites Meisterschaftsspiel der Rückrunde gewonnen. Basel setzte sich in Lausanne mit 2:1 durch. Mit 1:1 unentschieden trennten sich der FC Luzern und der FC Zürich und schließlich endete auch die Begegnung zwischen Thun und Servette 1:1 unentschieden.
Das Wetter. Morgen Montag lockert sich der Hochnebel vielerorts auf und es wird ziemlich sonnig. Die Temperatur im Norden um 4, im Süden um 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. So nicht, finden Aktionärsschützer. Sie wollen Daniel Vasella sein 72-Millionen-Zöckerchen wegnehmen. So nie wieder, finden die meisten Libyer, wenn sie an die Zeit unter Gaddafi denken. Am Ziel sind sie noch lange nicht. Am Ziel glaubten sich hingegen viele Kosovaren, als ihr Land vor 5 Jahren unabhängig wurde. Jetzt versinkt es im Sumpf der Korruption. Dann das Geräusch, das im Lehmattal für Widerstand sorgt. Und große Vergangenheit, keine Zukunft. Christenverfolgung im Irak ist das Thema in International gleich nach diesem Echo der Zeit. Unsere Sendung gibt es auch als Podcast unter srf.ch. Die 72 Millionen, die der scheidende Novartis-Präsident Daniel Vasella kassieren soll, gaben in den letzten Tagen politisch viel zu reden. Bald dürfen sie auch juristisch zu reden geben. Aktionärsschützer wollen nämlich gerichtlich gegen die in der Schweiz beispiellose Entschädigung vorgehen. Maren Peters.
Am weitesten geht der Aktionärsschützer Hans-Jakob Heitz. Der frühere Bundesverwaltungsrichter will morgen eine Strafanzeige gegen Daniel Vasella und den Vergütungsausschuss von Novartis einreichen. Der Vorwurf: ungetreue Geschäftsbesorgung.
Jetzt gibt es einen Artikel im Aktiengesetz, der verlangt, dass Vergütungen solcher Art zu publizieren sind in der Bilanz bzw. im Vergütungsbericht. Und genau das wurde unterlassen. Man hat hier etwas versteckt, versuchte das am Aktionär vorbeizumogeln.
Das sei nach seinem Verständnis ein Verstoß gegen das Aktiengesetz. Seine Strafanzeige will Heitz morgen früh zur Post tragen. Sie soll noch vor der Novartis-Generalversammlung am kommenden Freitag bei der Staatsanwaltschaft Basel ankommen. Doch der Jurist geht auf Nummer sicher.
Im Übrigen verlange ich eine Maßnahme, dass an der Generalversammlung nicht diese 72 Millionen noch irgendwie über das Vergütungsbericht abgesegnet werden können.
Heitz hat bei der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag gestellt. Er wird Rückendeckung bekommen. Auch Aktionärsvertreter Gregor Gräber, Chef des unabhängigen Vermögensverwalters Z-Capital aus Zug, will den Vergütungsbericht ablehnen.
Obwohl der Vergütungsbericht selber grundsätzlich verständlich formuliert ist, empfehlen wir vor allem auch aufgrund des Konkurrenzverbotes die Ablehnung dieses Traktandums,
sagt Gräber. Sein Schweizer Fonds hält rund 10% Novartis-Aktien. Auch die Aktionärsvereinigungen Ethos und Actares wollen das Millionenpaket für Vasella nicht schlucken. Sie haben angekündigt, dem Novartis-Verwaltungsrat am Freitag die Décharge, also die Entlastung, zu verweigern. Das wäre zumindest ein starkes Signal des Unmuts an den Verwaltungsrat. Vermögensverwalter Gräber hofft noch, dass es gar nicht so weit kommen wird. Bei Z-Capital sei man überzeugt,
dass der Verwaltungsrat der Novartis, welche diese unrühmliche Konkurrenzklausel verantworten hat, noch in dieser Woche einlenken wird. Der Druck auf Novartis, den gesamten Verwaltungsrat, aber auch insbesondere auf Dr. Vasella, ist in unseren Augen enorm groß.
Und nur mit einem Einlenken könne ein Teil des Image-Schadens, welcher angerichtet worden sei, zumindest teilweise wieder repariert werden. Für die Initianten der Abzockerinitiative, über die in 2 Wochen abgestimmt wird, dürfte der Fall Vasella beste Werbung sein. Mitinitiant Claudio Kuster.
Der Initiativtext, der sieht nicht nur ein Verbot von Abgangsentschädigungen, sondern auch von anderen Entschädigungen beim Austritt vor. Wir haben also ganz bewusst dieses Tor weit geöffnet und alle Vergütungen, Jubiläumsprämien, Abschiedsgeschenke, wie man denen auch immer sagen möchte, haben wir sozusagen mit in den Initiativtext reingepackt.
Diese Auslegung ist allerdings juristisch wie politisch umstritten. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse beispielsweise, ein Gegner der Initiative, hält den Gegenvorschlag für besser geeignet, um Ausreißer à la Vasella künftig zu verhindern. Aktionärsvertreter Gräber traut keinem der Vorschläge. Beide böten genügend Schlupflöcher, befürchtet er, und setzt daher lieber auf das Engagement der Aktionäre als auf politische Lösungen.
In Libyen herrschte heute Feststimmung. Tausende sind in Tripolis und Benghazi auf die Straßen geströmt, um den Beginn des Aufstands gegen den Diktator Muammar Gaddafi vor 2 Jahren zu feiern. Im Vorfeld der Feiern fürchtete man sich vor einer Welle der Gewalt an diesem Datum. Die Welle blieb aus. Beat Stauffer, unser Maghreb-Experte, ist zurzeit in Tripolis. Ich habe ihn gefragt, war da wirklich keinerlei Unzufriedenheit zu hören auf den Straßen?
Ich habe heute in Tripolis eigentlich nur am Rande etwas Unzufriedenheit vernommen. Es hat ein paar heftige Diskussionen gegeben. Ein paar Mal bin ich Zeuge geworden von solchen Gesprächen. Aber die überwiegende Stimmung, die war doch Freude, Euphorie, Begeisterung. Natürlich vor allem von jüngeren Menschen, zum Teil von Kindern. Es wurden Fähnchen geschwenkt, es wurde immer wieder gesungen, auch getanzt zum Teil. Die Opposition hat darauf verzichtet, an diesem Feiertag zum 2. Jahrestag der Revolution auf die Straße zu gehen und ihre Unzufriedenheit gegenüber der Regierung zum Ausdruck zu bringen.
Trotzdem, die Sicherheitsvorkehrungen waren offenbar massiv.
Die waren absolut massiv in der Innenstadt von Tripolis. Auf allen Zufahrtsstraßen in Richtung des Stadtzentrums waren alle 200-300 Meter Straßensperren errichtet. Es flog ein Helikopter über dem Stadtzentrum von Tripolis. Es hatte gelegentlich auch Scharfschützen auf den Dächern. Also es war ein enormes Sicherheitsdispositiv, um allfällige Demonstranten oder Gruppen, die hätten stören wollen, davon abzuhalten.
Die Revolution gegen Gaddafi ist ja von Benghazi, der zweitgrößten libyschen Stadt, ausgegangen. Hat man dort ebenso friedlich gefeiert?
Nach dem, was ich gehört habe, haben dort auch Freudenfeiern stattgefunden. Die Lage in Benghazi ist aber kritischer, sie ist sehr viel schwieriger. Es hat in den letzten Tagen in der Region von Benghazi rund 20 Entführungen gegeben, Formen von Kidnapping von kriminellen Banden. Und das hat die Stimmung im Osten sicher gedämpft, abgesehen davon, dass der Osten sich nach wie vor benachteiligt fühlt gegenüber der Hauptstadt Tripolis.
Aus welchen Gründen?
Tripolis hat seit Jahrzehnten eine Vorrangstellung in Libyen. Alle Ministerien haben ihren Sitz in Tripolis. Die Ressourcen werden sehr ungleich verteilt, obwohl das Öl und das Gas zu einem beträchtlichen Teil im Osten Libyens gefördert wird, fließt das Geld doch zu einem sehr großen Teil nach Tripolis. Und das verärgert die Menschen in der Cyrenaika, dem Osten des Landes, natürlich sehr.
Libyen als Staat musste ja quasi neu aufgebaut werden. Hat denn dieser Staat das ganze riesige Land bereits unter Kontrolle?
Es gibt sehr viele Regionen, die als unsichere Zonen gelten müssen. Da ist zum einen die Grenze zu Tunesien, wo es immer wieder zu Problemen mit Schmugglern kommt, mit Waffenschiebern. Im Süden ist die ganze Zone zur Militärzone erklärt worden, die Grenze in Richtung Tschad, Niger und Algerien. Und im Osten ist die Sicherheitslage auch schwieriger. Ich denke aber, im Großraum Tripolis ist die Sicherheitslage im Allgemeinen doch soweit in Ordnung, wie sie eben in einem Land sein kann, das vor kurzer Zeit eine Revolution erlebt hat.
Stichwort Revolution. Wo steht denn das Land auf dem Weg hin zu einem funktionierenden demokratischen Staat?
Das Land steht immer noch vor ganz gewaltigen Herausforderungen, die noch nicht wirklich angegangen worden sind. Es geht zum Beispiel darum, eine Übergangsjustiz aufzubauen, um die Verbrechen des Gaddafi-Regimes aufzuklären, um die Täter vor Gericht zu stellen. Es geht darum, eine Amnestie zu erlassen für die Zehntausenden von Mitläufern. Es geht um die Rückführung der enormen Beträge, die ins Ausland gebracht worden sind, Milliardenbeträge, und natürlich um den Aufbau einer demokratischen Kultur. Und da sind erst kleine Schritte in die richtige Richtung unternommen worden. Das braucht natürlich noch sehr viel Zeit.
Trotzdem scheint es so, als sei in Libyen der Frust nach dem arabischen Frühling vor 2 Jahren kleiner als beispielsweise in den Nachbarländern Ägypten und Tunesien. Wieso?
Ich denke, der entscheidende Faktor ist, dass in Libyen genügend Geld zur Verfügung steht, um die Ansprüche der revolutionären Brigaden, dieser jungen Kämpfer, einmal zu befriedigen. Das heißt, Renten, wenn sie verletzt sind, Spitalaufenthalte, Anstellungen in Militär und Polizei, falls sie es wünschen, und generell, dass eine Art Sozialsystem besteht aus den reichhaltigen Öl- und Gasvorkommen, aus den Einnahmen aus der Erdölwirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Es gibt aber ganz viele Probleme, die auch noch gelöst werden müssen. Aber ich denke, der Frust, der große Frust, so wie man ihn in Tunesien oder in Ägypten spüren kann, der ist so in Libyen nicht zu spüren.
Beat Stauffer ist unser Maghreb-Experte. Auch der Kosovo feiert 5 Jahre Unabhängigkeit. Aber Erfreuliches gibt es im Kosovo nur weniges. Die großen Hoffnungen sind verflogen. Die Politiker sehen den Staat vor allem als Mittel zu ihrem eigenen Zweck. Aus Pristina, Walter Müller.
Diebe, Diebe, rufen die aufgebrachten Leute vor dem Geschäftssitz der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft in Pristina. Alle haben sie für den Monat Januar 2- bis 3-mal höhere Stromrechnungen erhalten als im Vormonat. Das sei eine Katastrophe und der Untergang ihres Restaurants, sagt Nora, die mit ihrer Tochter zusammen in der Menge steht. Der ganze Gewinn gehe nun weg für die Stromrechnung, klagt sie. Der Ruf Diebe, Diebe gilt nicht nur der Stromgesellschaft, sondern auch der korrupten und selbstherrlichen Regierung von Ministerpräsident Hashim Thaçi. Sie konfrontiert die Bevölkerung mit vollendeten Tatsachen, ohne Information, ohne Erklärungen. Der Premier habe alles unter Kontrolle genommen, auch das Parlament, sagt Fisnik Ismaili in einem Café unweit der Demonstration. Ein hünenhafter Werbegrafiker, der vor 5 Jahren aus Großbritannien zurückgekommen ist, um sich beim Aufbau des jungen Staates zu engagieren.
What our Prime Minister is doing is taking everything under control. Either by force or by paying, by bribing people or by terrorizing people, blackmailing.
Thaçi kontrolliere entweder mit Gewalt oder indem er Leute besteche, terrorisiere oder erpresse. Wie Thaçi ist Grafiker Ismaili ein ehemaliger UÇK-Kämpfer, nun aber kritisiert er ihn. Ismaili führt in Pristina eine erfolgreiche Werbeagentur. Als er 2011 jedoch auf der Liste der Aktivistenbewegung Vete Vendosje für das Parlament kandidierte, wurde er schnell ausmanövriert. Seine Kunden seien von den Regierungsparteien eingeschüchtert worden. Er habe kurzzeitig eine Umsatzeinbuße von 500.000 Euro erlitten, sagt Ismaili. Er frage sich, weshalb er mit der Waffe für einen unabhängigen Kosovo gekämpft habe, wenn dessen Bevölkerung nun ängstlich und eingeschüchtert sei, 5 Jahre nach der Unabhängigkeit. Und wenn selbst Parlamentspräsident Jakub Krasniqi ein Demokratiedefizit beklagt, dann muss im Staat der Kosovo tatsächlich etwas faul sein. Die Leute seien nicht bereit, ihre Meinung frei zu äußern, was ihm Sorgen mache, sagt der 62-jährige Krasniqi. Er gehört der Regierungspartei PDK an und ist ein Kritiker des Premiers. Der Kosovo sei gar ein Gefangenerstaat. A captured state, analysieren viele Bürgerrechtsaktivisten und Aktivistinnen in Pristina, wie beispielsweise Florina Duli.
We are facing a situation of state capture. I mean, everything is controlled by the biggest party.
Die Regierungspartei PDK von Hashim Thaçi habe nicht nur den Staat in den Griff genommen, sondern in der 6-jährigen Regierungszeit auch alle wählbaren Alternativen im Kosovo diskreditiert. Und da die Regierenden Experten für Wahlfälschungen seien, bleibe die Chance für einen Wechsel gering, sagt Florina Tulli, die den Think Tank Kosovo Stability Initiative in Pristina leitet. Die Regierung Thaçi hat die staatliche Korruption zur sozialen Norm gemacht. Bei Staatsaufträgen müssen Lieferanten mindestens 10% der Auftragssumme den staatlichen Stellen zurückschieben. Bestechungsgelder. Der Staat ist der größte Auftragsgeber. Das Jahreswachstum von 3-4%, das er damit auslöse, schaffe aber keine Arbeitsplätze. Die Gewinne wanderten alle in private Taschen, sagt Ökonom Limur Apsiku, Geschäftsführer des Wirtschaftsinstitutes Reinvest in Pristina.
It's a matter of increase of value of certain group of people within society of Kosovo rather than a general economic development.
Ökonom Apsiku ärgert sich maßlos. Die Regierung habe der internationalen Gemeinschaft Durchsetzungsvermögen und Entscheidungskraft versprochen. Nach all den Jahren seien somit immer noch Muskelmänner an der Macht, die von öffentlicher Verwaltung und Demokratie nach wie vor keine Ahnung hätten.
Aus Pristina, Walter Müller. Kurz nach Zürich, an der Bahnstrecke nach Bern und Basel, liegt die größte Güterwagendrehscheibe der Schweiz, der Rangierbahnhof Limmattal. 2 von 3 Güterwagen mit einem Zielort in der Schweiz werden hier hin und her geschoben. Allerdings, immer mehr Güter kommen in Containern auf die Schiene. Deshalb will die SBB den Rangierbahnhof zwischen Dietikon und Spreitenbach schon seit Jahren um einen Containerterminal erweitern. Doch im Limmattal gibt es Widerstand. Die Bewohner fürchten noch mehr Lärm. Die Reportage von Zürich-Korrespondent Kudin Vinzenz.
Einzeln, zu zweit, zu dritt, wie von Geisterhand geschoben, rollen sie den Ablaufberg hinunter. Güterwagen, mehr als 2000 alle 24 Stunden, Tag und Nacht. Der Ablaufberg, das ist der höchste Punkt des Rangierbahnhofs. Hier hinauf werden die Güterzüge geschoben, dann werden die Wagen aufs riesige Gleisfeld verteilt.
Ein Güterwagen vom Frauenfeld nach Genf, der fährt erstmals bis Rangierbahnhof Limmattal, wird dann über den Ablaufberg verteilt in die verschiedenen Gleise und in einem Gleis werden Wagen gesammelt, die nach Genf fahren.
Erklärt Felix Feurer das Prinzip. Felix Feurer, bei der SBB zuständig für den Rangierbahnhof Limmattal und seinen Lärm. Besonders laut ist dieses Pfeifen, wenn die Wagen über die Gleisbremsen rollen. Sie bremsen die Wagen so stark wie nötig ab, damit sie weiter unten genau dort stehen bleiben, wo sie sollen. Dank neuer Bremsen hat die SBB das Pfeifen zwar deutlich seltener machen können, aber laut ist es immer noch.
Das Pfeifen ist vor allem zur Nacht störend. Tagtour wird das übertönt einigermaßen vom Umgebungslärm, aber zur Nacht, wenn die Leute schlafen wollen, dann ist der Lärm sehr störend.
Sagt Paul Studer, er ist Gemeindepräsident von Oetwil an der Limmat. Dort, 2 Kilometer weg von hier am Hang auf der anderen Seite der Limmat, ist das Pfeifen weniger laut als hier am Ablaufberg, aber Neuzuzüger seien vom Lärm oft überrascht und es sei vorgekommen, dass sie gleich wieder gezügelt seien.
Leute gehen eine Wohnung anschauen, sie gefallen, sie finden doch super, da miete ich. Und dann zügeln sie und dann hört sie nach den Lärmen. Dann haben sie nicht gehört, was die Wohnung sind, anschauen.
Wenig Gutes erwarten Studer und die anderen Gemeindebehörden im Limmattal vom Ausbau des Rangierbahnhofs. Mit dem Gateway, dem geplanten Containerterminal, sollen hier knapp 300 Wagen mehr pro Tag den Ablaufberg hinunterrollen. Gebaut werden soll der Containerterminal mit 4 Gleisen, einer Fahrspur und 3 Kränen am anderen Ende des Gleisfelds, 1,5 Kilometer talaufwärts bei Dietikon. Dort treffe ich Otto Müller, den Stadtpräsidenten von Dietikon. Auch er wehrt sich gegen den Gateway.
Hier ist ein Stadtteil geplant, das niederfällt. Es soll ein Modellstadtteil werden und hier angrenzend sind keine 100 Meter, werden dereinst Leute wohnen.
Diese 2.000 bis 3.000 Leute wären dann ungeschützt, Lärm- und Lichtemissionen ausgesetzt. Es fehlten im Projekt Wände oder ein Schutzwall, sagt Müller. Dazu kommen 90 zusätzliche Lastwagenfahrten pro Tag und die Zufahrt sei mitten durchs Quartier geplant.
Wenn es hier wäre, dann müsste vor allem die Erschließung und Anbindung wesentlich besser gelöst werden,
sagt der Dietiker Stadtpräsident. Am liebsten hätten die Limmataler Gemeinden aber, wenn der Gateway ganz woanders gebaut würde. Mit Rangierbahnhof, A1 und dem Fluglärm sei man jetzt schon genug belastet. Ein anderer Ort ist für die SBB aber keine Option. Das sagt Bert Lampart, der bei der SBB hier den Container-Umladebahnhof plant.
Diese Chance, dass wir diesen Rangierbahnhof Limmatal für unser Verteilkonzept mitbenutzen können, besteht ausschließlich im Rangierbahnhof Limmatal.
Die Idee ist, dass ab 2018 täglich Shuttle-Containerzüge zwischen den Nordseehäfen und dem Gateway Limmatal pendeln und dass 4 von 5 Container hier ihren Weg auf der Schiene fortsetzen. Das spare insgesamt viele Lastwagenfahrten durch die Schweiz, sagt Lampard. Nur lokal in unmittelbarer Nähe des Terminals gäbe es mehr Verkehr. Aber
der ist noch bestehenden Untersuchungen unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.
Den Container-Umladebahnhof verhindern, das wird den Limmatalern kaum gelingen. Aber sie werden versuchen, in Verhandlungen mit der SBB möglichst viel für die Anwohner herauszuholen, dass diese möglichst wenig von den zusätzlichen Lastwagenfahrten merken und vom Pfeifen der Güterwagen möglichst wenig hören.
Das Pfeifen im Limmatal, eingefangen von Corin Vinzenz. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Matthias Kündig. Für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.